Mein Vortrag heute Abend ist ja, wie Themas vorgelesen hat, hat zu tun mit dem Thema des zweiten Gliedes, des achtfachen Pfades. Und um es eben nicht so ganz, man wird immer gefragt vor solchen Vorträgen, was soll das Thema sein? Und man könnte das natürlich immer alles sehr trocken. Zweite Glied des achtfachen Pfades, rechte Gesinnung und so weiter, Punkt. Aber ich habe mir viel dazu einnehmen, diese die Idee im Sog des Dhamma. Das fand ich eigentlich sehr angemessen als Verbindung zu diesem Thema, zum Thema der sogenannten rechten Gesinnung. Und jetzt der Sog des Dhamma sollte man jetzt nicht verwechseln mit, was wir im Strom des Dhamma bezeichnen oder Stromeintritt, ein mehr technischer Begriff aus der Theravada-Tradition. Sondern was ich damit meinte, im Sog des Dhamma ist, dass also, wenn wir uns die richtige und die rechte vielleicht, als die richtige, die rechte Orientierung geben in unserem Leben, dass wir dann in einen Sog geraten können. Der ist vielleicht nicht besonders, sagen wir mal, vergleichbar mit einem Sog, den man erfährt, wenn man irgendwie schwimmen geht und man kommt in irgendwie einen Strudel oder so, sondern es kann durchaus auch sehr subtil sein, aber wir merken, wenn also unsere Orientierung sich verschiebt von Äußerlichkeiten, zum Beispiel materialistischen Orientierungen, immer nur von Orientierungen, die zu tun haben mit den Tendenzen des Ergreifens, des Widerstandsleistens im Leben, dann geht es in eine andere Richtung. Dann kommen wir nicht in den Sog des Dhamma, sondern wir kommen in den Sog der Welt, der sogenannten weltlichen Phänomene. Und da ist durchaus in der buddhistischen Literatur wird durchaus unterschieden, was so der Sog der Welt ist und was der Sog des Dhamma ist. Und das Dhamma gibt es natürlich viele Übersetzungen für dieses Wort Dhamma, wie ich das jetzt in diesem Zusammenhang gerne benutzen würde, ist wirklich der Begriff, ein Begriff dafür ist natürlich die Wahrheit. In Deutsch, wenn wir das Wort Wahrheit hören, was ist wahr, wir kommen, unser Geist gerät sofort eigentlich in so eine dualistische Haltung, was ist nicht wahr, was ist richtig, was ist falsch, was ist unwahr, was ist wahr. Aber jetzt in diesem Sinne ist etwas gemeint, eine, würde sagen, eine andere Seinsebene, eine andere Realitätsebene, die wir uns erschließen können, wenn also unsere Orientierung sich wegbewegt von der weltlichen Orientierung mehr zur spirituellen Orientierung. Oder hier im Buddhismus würde man sagen, eine Orientierung, die im Dhamma geweiht ist oder sich am Dhamma anlehnt. Und der Buddha hat in einer der seiner Lehrreden, in der mittleren Sammlung, davon gesprochen, dass es so zwei verschiedene Arten von Gedanken gibt, die man, manchmal sind das sehr hilfreich, solche Aufteilungen zu haben, zwei verschiedene Arten von Gedanken, die man haben kann. Der eine Art von Gedanken ist nicht förderlich, nicht heilsam, wie wir sagen, nicht unbedingt für unsere spirituelle Entwicklung förderlich. Und die andere Form von Gedanken ist sehr förderlich, ist sehr heilsam, bringt uns weiter, bringt uns sozusagen in den Sog des Dhamma. Und in dieser kleinen Lehrrede hat er eben dann so ein bisschen aufgefächert, was diese Gedanken sind. Zunächst einmal natürlich geht es um die, die nicht förderlich sind, und in der rechten Gesinnung geht es um Gedanken, die zu tun haben mit zunächst einmal mit Begehren, dann mit Übelwollen oder Aversion, das ist das Zweite. Und das Dritte ist Gedanken, die geprägt sind sogar von Grausamkeit. Und der Buddha spricht dann sehr schön über sich selbst und sagt, wenn ich also diese Gedanken festgestellt habe, die von solchen Impulsen inspiriert sind sozusagen, dann habe ich erkannt, dass diese Gedanken zum Leid beitragen. Vor allen Dingen, wenn ich auf sie handle natürlich, aber auch unmittelbar mir selbst, wenn ich solche Gedanken hege, sie erlebe, gleich der erste Impuls, tut weh, ist unangenehm. Wenn unser Bewusstsein natürlich dafür geschärft ist, es auch zu registrieren, diesen ersten Impuls. Oft haben wir, wenn wir irgendwie unfreundliche, negative Gedanken haben, und irgendwie mit irgendjemandem oder mit uns selbst im Hader liegen, merken wir das erst nach einer Weile, wenn wir uns so richtig schön reingesteigert haben in so eine Kette von Gedanken und Gefühlen, die sich gegenseitig verstärken, irgendwann wird es uns dann klar. Ich meine, zugegeben, manche Leute brauchen sehr lange, bis sie das bemerken. Aber irgendwann wird es einem klar, dass es wehtut und dass es unangenehm ist. Und das ist, der Buddha hat es genauso erlebt. Er spricht darüber, wenn ich das gesehen habe, dass es Dukkha ist, dann habe ich solche Gedanken einfach nicht mehr gepflegt und gehegt. Ich habe sie zum Ende gebracht. Und oft wird es einfach so ausgedrückt, zum Ende gebracht. Man fragt sich dann, ja, wie hat er das denn gemacht? Das kommt dann natürlich in den verschiedenen Techniken und Methoden, die wir haben, wie wir also mit diesen Dingen, mit diesen Impulsen in Kontakt treten können. Da möchte ich gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und auf der anderen Seite hat er natürlich dann die förderlichen Aspekte herausgestellt. Also wenn der Geist, der eigene Geist geprägt ist von einer Haltung, einer Gesinnung, der Entsagung, der Freundlichkeit oder der liebevollen Zuwendung und des Mitgefühls, dann erlebe ich natürlich etwas ganz anderes. Ne? Dann ist meine unmittelbar erlebte Realität sehr, sehr anders, ne? Fühlt sich sehr anders an und ist eben nicht von Dukkha, von Leid geprägt. Und dann natürlich folge ich diesen Impulsen, dann kann ich denen nachgehen, sie bestärken, sodass sie mehr und mehr Teil meines regulären, regelmäßigen Erlebens werden. Und wie es dann auch so schön heißt, ne, was wir häufig in unserem Inneren kontemplieren, darüber nachdenken, auch resonieren lassen. Man sollte nicht einfach nur irgendwelche Listen durchgehen, die wir ja im Theravada haben, wir haben eine wunderbare Listentradition. Aber ihr habt es vielleicht alle schon probiert, wenn man das einfach so tut, dann wird das sehr leblos und ist nicht sehr fruchtbringend. Ne? Einfach nur irgendwie A, B, C, D, okay. Was kommt als nächstes? Ne? Das ist ein bisschen trocken, das Ganze. Also man muss die ganze Sache natürlich so anwenden, dass wir wirklich bemerken, das betrifft mich. Ne? Es hat etwas mit meinem konkreten Erleben hier und heute zu tun. Genauso wie es damals, ne, vor 2600 Jahren für den Buddha selbst schon war. Ne? Als er, bevor er also vollständig erwachte, hat er solche Überlegungen angestellt und sich also praktisch in die heilsame Richtung hineinmanövriert. Wenn also diese Gedanken da sind, dann sollte man die entsprechend fördern und nähren. Praktiken, wir haben Praktiken natürlich auch, konkrete Praktiken, die zum Beispiel, ne, liebevolle Zuwendung mit Gefühl ganz speziell fördern kann. Was natürlich nicht unbedingt sofort davon befreit, dass also diese negativen Aspekte, negative Emotionen, negative Gedanken und so weiter weiter auftreten. Es scheint also darauf hinzudeuten, dass wenn also wirklich diese Umpolung oder diese Veränderung der Herzensneigung passieren soll, dass es ein bisschen mehr eine längerfristige Angelegenheit. Wir müssen uns vielleicht sogar von sämtlichen Vorstellungen von Zeit, in welcher Zeit wir das Erwachungsprojekt erledigt haben wollen, vollständig lösen, würde ich mal vorschlagen. Es erzeugt einen unnötigen Druck, wenn wir da denken, das müsst ihr jetzt, nehmt eure Variation, was ihr euch vielleicht vorgestellt habt, als ihr zum ersten Mal mit diesen Belehrungen in Kontakt gekommen seid, ne, ihr gedacht habt, wie lange wird es dauern, ne, bis ich da durch bin. Bis also das erwachte Herz wirklich Realität für mich ist und nicht nur einfach ein Hirngespinst, eine Fantasie oder eine wunderbare Wunschvorstellung. Und deswegen sind solche Gedanken nicht sehr hilfreich. Und selbst sogar, wenn wir sie begrenzen auf dieses Leben, ne, also bis zum Tod spätestens, möchte ich das gerne geregelt haben. Es sind so viele Dinge, die unmittelbar eigentlich vor unserer Nase stehen, um die wir uns zu kümmern haben und es wirklich wert sind, dass sie die rechte Aufmerksamkeit bekommen, dass wir so diese anderen Aspekte wirklich Effizienzfaktor sozusagen, dass wir den vielleicht doch mal vielleicht eher so auf die weltliche Seite der Vorstellungsweise anlagern, genauso wie eben die verschiedenen Formen des Sinnesbegehrens, der Aversion und der grausamen und nachgiebigen Geisteshaltung. Wenn, was passiert mit euch, wenn ihr das Wort Entsagung hört? Ne? Es ist ein, ich denke, ein Wort, ein Begriff, der sehr oft benutzt wird, gerade auch in monastischen, in klösterlichen Kreisen. Ich denke, klösterliche Menschen stehen ja eigentlich explizit aufgrund ihrer Entscheidung, so ein Leben zu führen, für diesen Aspekt der Entsagung. Das stimmt. Man muss also, wenn man dieses Leben auf sich nimmt, bestimmte Dinge aufgeben, die im weltlichen Leben selbstverständlich sind, die aber dann jetzt im Vinaya, also im Ordenskodex, wie Buddha so detailliert dargelegt hat, als nicht notwendig und förderlich erachtet werden für die geistige Entwicklung, für die innere Entwicklung. Und das ist natürlich etwas, was nicht für jeden Menschen geeignet ist. Wir müssen alle in diesem Leben herausfinden, welche Form, welche Lebensform für uns angemessen ist, ne, wo wir uns am besten einbringen können. Und egal jetzt, ob wir im Kloster leben oder vielleicht temporär im Kloster leben, das gibt es ja heutzutage auch, dass man sich für Kloster auf Zeit zurückzieht oder das für immer macht, das sind unterschiedliche Orientierungen. Und ich denke, es ist sehr unrealistisch und oft, ich habe das in meiner Zeit als Mönch sehr oft erlebt, dass vor allen Dingen Menschen, die mit einer unwahrscheinlichen Begeisterung ins Kloster kommen, mit unwahrscheinlichen Idealvorstellungen und jubelnd im Kloster einziehen, weil sie erwarten, dass sie werden eben dadurch durch diesen Lebensweg ziemlich schnell erleuchtet werden, dass diese oft auf den Boden der Tatsachen sehr schnell zurückgesetzt werden. Das muss nicht unbedingt eine Katastrophe sein, das kann im Gegenteil ein sehr wichtiger Teil des Wachstumsprozesses sein, der eigenen Entwicklung sein. Wenn man die unrealistischen Vorstellungen, Fantasien, Ideen, die man hat, die also mit dem Klosterleben, mit dem Erleuchtungsprojekt in Zusammenhang stehen. Und diese Aspekte der Gesinnung sind eigentlich für uns alle wichtig, ne, die sowohl für klösterliche Menschen als auch für Menschen, die nicht im Kloster leben, die also mit vielen Komplexitäten im Alltag, wie die meisten von euch, nehme ich mal an, zu tun und zu ringen haben. Und welche Relevanz hätte so etwas wie Entsagung für euch? Was würde das bedeuten konkret? Ne? Würde das bedeuten, dass ihr so eine Art Fastenzeiten einlegt oder so? Wir haben ja jetzt die Fastenzeit. Ne? Das wurde in meinem Lebenslauf nicht erwähnt. In einer katholischen Familie groß geworden. Nicht streng katholisch, aber immerhin katholisch. Und wir sind in einem katholischen Teil Westdeutschlands aufgewachsen. In eine Schule gegangen, wo solche Dinge dann betont wurden. Natürlich im Religionsunterricht. Wurde dann ermutigt, Fastenzeit, Verzicht auf etwas, 40 Tage lang keine Süßigkeiten. Und ich glaube, ich habe das einmal durchgehalten. Bin mir noch nicht mal so sicher. Das sagt einiges aus, wenn ich nicht mal so sicher bin. aber ich erinnere, woran ich mich erinnere, ist, dass es sehr basierte auf Willen. Ne? Ich musste mich da sehr am Riemen reißen, wie man so schön sagte, um 40 Tage lang keine Süßigkeiten anzufassen. Aber dann, nach 40 Tagen, dann ging es los. Da wurde nachgeholt für 40 Tage, gleich am ersten Tag. Und das ist natürlich oft der Fall, auch wenn man vor allen Dingen sehr stark vorgeht mit einer Haltung der Kontrolle, mit der Willenskontrolle. Vielleicht sogar, wenn man erkannt hat, dass bestimmte Dinge wirklich nicht gut für einen sind. Wer hat nicht vielleicht schon mit irgendwelchen Substanzen gerungen, die nicht besonders förderlich sind für die geistige Entwicklung, mit Drogen oder Alkohol, und versucht, da per Entschluss, per Willensentschluss, die Sache abzustellen. Einfach weil man gesehen hat, sogar, das ist nicht förderlich, das bringt mich nicht weiter. Und dann erlebt, wie schwierig das sein kann, was das für eine schwierige Sache sein kann. Vor allen Dingen, wenn sich das System an solche Substanzen und natürlich die damit einhergehenden geistigen Eindrücke gewöhnt hat. Und gewisserweise, man muss jetzt vielleicht gar nicht von solchen Extremen sprechen, von Substanzengebrauch und Missbrauch, in gewisser Weise sind wir alle aufgesessen bestimmten Begehren, die wir haben, Dinge, die wir auf keinen Fall missen wollen, Dinge, die wir als absolut unabdingbar erachten für unser Leben. Und oft natürlich auch kommt dann dieser Aspekt der Bedürfnisse rein. Ja, man kann doch nicht einfach ohne Bedürfnisse leben. Ich habe doch Bedürfnisse. Ne? Ich möchte bestimmte Dinge, die ich für förderlich erachte und angenehm erachte, die mir ein gutes Gefühl geben. Ne? Menschen stehen in Partnerbeziehungen, haben da konkrete Bedürfnisse, die sie erfüllt haben möchten. Menschen haben Orientierung im Berufsleben, haben da Wünsche und Bedürfnisse, die sie erfüllt haben möchten und die sie mit ihrer Lebensweise dann anstreben. Aber hier konkret, wenn es um die rechte Gesinnung geht, geht dieser Aspekt der Entsagung, glaube ich, ein bisschen tiefer als nur äußere Gesten der Entsagung. Ich verzichte jetzt auf dies oder jenes. Das kann durchaus mal, ne, wirklich hilfreich sein. Also zum Beispiel im Klosterleben ist das durchaus ein Teil des Trainings, ne, dass man vor allen Dingen zu Beginn lernt, Nein zu sagen zu bestimmten Automatismen, die man hat, wo irgendetwas in einem besteht, ich muss das haben, ich kann ohne das nicht sein. Ich muss dreimal am Tag essen zum Beispiel. Oder ich muss sexuell aktiv sein. Und das Klosterleben sagt natürlich, dass man sexuell nicht aktiv ist. Und wenn man sich natürlich dafür entscheidet, dann hat man mit diesem Thema zu tun, ne, dass man den ganzen Bereich der Sinnlichkeit, der Sexualität dann im Visier hat. Wenn man das nicht tut, hat man natürlich das ist schwierig. Ne? Wenn man auf Kontrolle und Unterdrücken und so weiter diese Sachen basiert, dann kann das sehr unangenehm werden, sowohl für einen selbst, als auch für die Menschen, mit denen man zu leben hat. Man ist also, wenn so ein doch recht definiertes Leben führt, wie es ein Mönchsleben ist, ne, per Definition sozusagen immer wieder aufgefordert hinzuschauen. Immer wieder sind praktisch so Hinweise da oder kleine Lämpchen, die aufleuchten und sagen, aha, das geht nicht, ne? Da kannst du nicht hin und da kannst du nicht hin und das geht nicht mehr und so weiter. Du hast dich ja dafür entschlossen. Ne? Und dann ist nach meiner Auffassung das Geschickteste, wenn man dann also beginnt, natürlich in Verbindung mit einer Meditationspraxis über diese Dinge zu kontemplieren, sich also tiefere Bereiche zu erschließen in der eigenen Erfahrung, wo man an das rankommt, an praktisch die Triebkräfte rankommt, die da in uns am Werk sind, ne? Die uns Impulse geben, die uns signalisieren, das muss ich unbedingt vereinnahmen oder mit dem muss ich unbedingt verbunden bleiben. Und eine Definition, die der Buddha gab für unser Leid, dieses schöne Wörtchen Dukkha, was immer wieder auftaucht in buddhistischen Lehren, ist, ne, sehr, sehr simpel, dass wir also nicht das bekommen, was wir haben wollen, das ist Leiden. Dass wir mit etwas zusammen sind oder vereint sind, was wir nicht mögen, was wir irritierend finden, sogar regelrechte Aversion dem gegenüber empfinden. Und dass wir unsere Wünsche nicht erfüllt bekommen. Das nennt man Dukkha, das nennt man die Unbefriedigkeit, die auf allen möglichen Ebenen, ne, unser Dasein durchzieht. Und als kontemplative Menschen, als buddhistische Praktizierende, zucken wir jetzt nicht einfach mit den Achseln und sagen, okay, keine gute Nachricht. Ne? wo ist die andere Seite? Ne? Wo ist der Ausweg? Und dieser Aspekt der rechten Gesinnung, der ist der Aspekt, der uns so in die richtige Richtung weist, uns die Orientierung gibt, wo der Ausweg ist. Wenn wir wirklich natürlich uns angezogen fühlen, ne? Wenn dieser Sog von Dhamma irgendwo spürbar ist. Da manchmal sage ich auch, wenn wir diese Aspiration wirklich erleben und lebendig haben in uns. Irgendwann in jedem ist vielleicht übertrieben, aber in den meisten Menschen in ihrem Leben wird diese spirituelle Aspiration, diese Sehnsucht, die wir haben im Herzen, nach wirklicher Erfüllung, ne, wird die wach, kommt die auf den Plan. Manchmal gar nicht mal so offensichtlich und eher versteckt. Und ich denke, man kann sich glücklich schätzen, ne, wenn man dann in einer Umgebung ist, wo das gefördert wird, oder wenn man Begegnungen hat, wo man plötzlich eine ganz starke Resonanz spürt. Ne, vielleicht habt ihr das oder einige von euch bemerkt mit euren Lehrern und Lehrerinnen, spirituellen Lehrerinnen, die ihr habt oder hattet, ne, kann das, manchmal durch eine Begegnung, ne, kann das abgerufen werden. Wie das in meinem Lebenslauf erwähnt wurde, hier in Berlin vor 30 Jahren, fast 30 Jahren der Fall war. Ne, wo noch gar nichts besteht, was eigentlich die tieferen Aspekte der Lehre angeht, aber irgendetwas, das Herz resoniert, ne, plötzlich. Sagen wir ja, von dem, was diese Person repräsentiert, von dem möchte ich auch was. Das ist sehr attraktiv. Ne? Das ist das Attraktivste überhaupt, was ich hier in meinem Leben erlebt habe. Ne? Und das ist etwas, das trägt uns natürlich aus, ne, aus dem normalen Zusammenhang von Ablehnung und Anziehung heraus, die sich zwischen den Menschen abspielen. Den mag ich, die mag ich nicht und so weiter. Oder sogar sexuelle Anziehung, ne? Sondern es trägt uns in die spirituelle Dimension hinein. Das ist nicht nur attraktiv, ich frage mich auch, was dahinter steckt. Ne? Was dazu beigetragen hat, dass diese Person das so wunderbar ausdrückt. Ne? Wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen, im Bereich der Entsagung ist natürlich manchmal auch ein Missverständnis, der heutzutage existiert, dass man denkt, ja, letztendlich geht es ja nur darum, jeglichen egoistischen Impulsen, ne, zu entsagen. Das ist letztendlich, worum es geht. Da stimme ich durchaus mit überein. Ne? Letztendlich wollen wir frei sein von den Bedrängnissen des Egos, was uns immer irgendwelche Dinge diktiert, die eigentlich letztendlich für uns nicht förderlich sind. Ne, würde da jemand nicht mit übereinstimmen, dass es darum geht? Aber dann, wie sieht es konkret aus? Ne? Wo macht sich das Ego nur im letztendlichen Sinne bemerkbar oder macht es sich auch in den kleinen Dingen des Alltags bemerkbar? Ne? Wo vielleicht durchaus Dinge angebracht sind, dass man Nein sagen kann zu bestimmten Impulsen, die uns wieder nur in einen Strudel des Begehrens, des Verlangens und so weiter hineinreißen. Oder natürlich entsprechend in die Aversion, in Negativität hineinreißen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mal erwähnt wurde von einem indischen Yogi oder Heiligen, der gefragt wurde, um jetzt also das vollständigen erwachten Geist zu verwirklichen im Leben, muss man dafür seinen sämtlichen Besitz aufgeben? Und dieser Heilige machte eine kurze Bedenkpause und sagte dann einfach nur, vor allen Dingen muss man den Besitzer oder die Besitzerin aufgeben. Das ist natürlich eine tolle Antwort, das hören wir sehr gern, ne? Dass es darum geht, letztendlich den Besitzer und die Besitzerin aufzugeben. Und es ist ein wunderschöner Hinweis. Aber wenn ich euch jetzt sage, bitte jetzt gebt den Besitzer oder die Besitzerin auf. Geht da hinten raus heute Abend ohne den oder die. Wie erfolgreich wäre das? Wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren würde? Ne? Wahrscheinlich doch recht gering, würde ich mal sagen. Also, kommen wir da zurück auf, ne, die ganz alltäglichen und normalen Begebenheiten des Alltags. Irgendein Philosoph hat mal gesagt, das ist ein bisschen anders ausgedrückt, zwar das Wort Verzicht benutzt, dass der Verzicht nicht etwas ist, was uns etwas wegnimmt, was uns etwas klaut sozusagen. Der Verzicht nimmt also nicht, sondern der Verzicht gibt. Und er gibt uns die unendliche Kraft des Einfachen. Vielleicht weiß jemand, wer dieser Philosoph war, ich habe es vergessen. Aber ich fand das eigentlich eine sehr schöne Aussage. Ne? Wenn man also in der Lage ist zu verzichten, vor allen Dingen, wenn man bemerkt, dass der Druck und den Drang, den man verspürt, ne, wenn wir ein bisschen innehalten können, also diese Fähigkeit und haben, das, dazu hilft uns natürlich die geistige Schulung auch, dass wir dann die Freiheit haben, Nein sagen zu können. Ne? Und das ist im ersten Moment, vielleicht ist es immer ein bisschen schwierig, weil die Impulshaftigkeit, von der wir so durchsetzt sind, ne, oft sehr starke Überzeugungskraft hat, ne? Sehr laute Stimmen hat. Das musst du haben. Unbedingt. Du wirst keinen glücklichen Moment erleben, wenn du dieses Objekt deiner Begierde, dieses materielle Objekt oder diese Person vielleicht sogar, wenn du das nicht bekommst? Und dann ist das wirklich so, ne? Ist das, diese Frage zu stellen, ist das wirklich so absolut? Muss das so sein? Gibt es da keine Alternative für mich? Muss ich dem unbedingt auf diese Art und Weise nachgehen? Ne? Ich denke, das ist überhaupt erstmal vielleicht die bessere Herangehensweise, sich einfach diese Fragen zu stellen, ne? Anstatt gleich mit Gegendruck zu kommen, mit Willenskontrolle, ne? Mit Unterdrücken vielleicht sogar, Zähne zusammenbeißen, nicht hinschauen und so weiter und so fort. Und dafür haben wir natürlich dann auch eben Praktiken, Achtsamkeitspraktiken vor allen Dingen, wo wir diesen Prozess ein bisschen genau unter die Lupe nehmen können, ne? Und erfahren können, was da eigentlich im Inneren passiert, wie also der ganze Prozess, ne, der Impulse, die entstehen, die sich ausbreiten, wie unser Geist das nährt und unterstützt durch Kommentar und Subkommentar, ausweitet und ausschweift. Und irgendwann haben wir uns davon überzeugt, ne? Das muss so sein, muss ich haben, gibt es gar nicht anders. Dann noch ein paar Worte zu den anderen beiden Aspekten, die natürlich auch mindestens ebenso wichtig sind. Das war jetzt nichts zu tun mit, was wir im buddhistischen Sprachgebrauch bezeichnen als Metta und Karuna, also die liebevolle Zuwendung, Freundlichkeit und das Mitgefühl. Und die stehen, ne, wirklich in der rechten Gesinnung, gleich am Anfang des achtfachen Pfades stehen die damit drin, zusammen mit eben der Entsagung. Etwas, was offensichtlich unser Gemüt angeht, dass wir lernen in diesem Leben. Ich sehe also die buddhistische Lehre auch so eine Art Schulung an, dass wir uns schulen und eine Bildung, eine Herzensbildung vielleicht sogar zukommen lassen, indem wir so diese Gemütsaspekte kultivieren und entwickeln. Also auf der einen Seite lernen, von negativen Impulsen mehr zurückzutreten und ebenfalls nicht aufgrund von immenser Kontrolle und irgendwelchen anderen massiven Willenstricks, sondern aufgrund von Einsicht, ne, von Verständnis. Das eine, das habe ich am Anfang erwähnt, das eine ist ja offensichtlich, wenn wir bemerken, dass es uns nicht gut tut, dass es uns weh tut und dass es anderen weh tut, dann ist eigentlich der Impuls, da etwas zu tun, kommt sehr schnell und ist sehr stark. Aber oft ist es eben nicht so klar, ne? Oft ist es nicht so deutlich. Viele unserer negativen Gedanken zum Beispiel, die wir haben im Laufe eines Tages, die laufen auf Automatic Pilot, ne? Auf Automatik. Und immer wieder. Und manchmal, vor allen Dingen, wenn man begonnen hat, ein bisschen zu meditieren und ein bisschen Selbstreflexion entwickelt hat, kann man regelrecht daran verzweifeln, ne? Dass immer wieder dieselbe Mühle da auftaucht und man sich manchmal regelrecht hilflos gegenüber für diesen negativen Strukturen, die man erlebt im Geist, bis hin, ne, zu grausamen Impulsen sogar. Manchmal erleben wir sogar, dass wir richtige, ja, grausame Gedanken haben können. Aber ich erinnere mich an, und das ist eigentlich eine sehr schöne Verbindung zu meinem Lehrer Ajahn Sumedho, der erwähnt wurde, vom Thema am Anfang, dass eine der prägnantesten Lehren, die ich von ihm aufgenommen habe, also sein Hinweis, es geht nicht darum in der Meditation, dass wir perfekte Gedanken haben, ne? Auch nicht perfekte kontemplative Gedanken, sondern es geht zunächst einmal darum, dass wir Gedanken als Gedanken sehen können, also einfach als Phänomene, geistig bedingte Phänomene sogar. Ne, die Gedanken, die gewohnheitsmäßigen Gedanken, Muster, die wir haben, sind bedingt. Das heißt, da steht etwas dahinter. Es ist eine Geschichte, unsere persönliche Geschichte, unsere Prägung. All die Einflüsse, denen wir unterlegen sind in unserem Leben und was wir daraus gemacht haben natürlich. Und natürlich, im Buddha-Dhamma geht man sogar noch weiter, über dieses Leben hinaus, eins oder mehrere sogar zurück. Was natürlich jenseits unserer die meisten Menschen jedenfalls eben jenseits unseres bewussten Zugangs ist. Aber was wir wissen können, was wir erkennen können, ist die Gedanken und die Gefühle natürlich auch, die damit im Zusammenhang stehen, so wie sie sind. Und vielleicht auch diesen Drang, ne, vor allen Dingen spirituelle Menschen sind sehr oft sehr idealistisch, haben sehr hohe Ideale. Überhaupt ein spiritueller Mensch zu sein, ist ja schon ein hohes Ideal. Ne? Und erwarten dann von sich, dass sie möglichst schnell perfekt sein sollen. Ne? Möglichst perfekte Gedanken denken, keine grausamen Gedanken mehr haben, keine nicht liebevollen Gedanken mehr haben, keine zwanghaften Begehren mehr zu haben und so weiter. Und dann, pop, kommt der Nächste aus dieser Kategorie. Das heißt also, ne, diese Strategie funktioniert nicht. Was funktionieren könnte, ist Einsicht, ist Verstehen. Ne, wenn wir also Gedanken als solche sehen können, wie sie sind, ohne zuzugreifen, ohne sie zu vereinnahmen, ohne uns sogar damit zu identifizieren. Und auch das ist natürlich, kommen wir wieder zum ersten Aspekt zurück, das ist ein Akt des Verzichts, der Entsagung auf einer subtileren Ebene. Ne? Das ist etwas feiner, dass wir dem nicht so nachgehen, aber wir sind gleichzeitig präsent, wir sind gleichzeitig achtsam und schauen diesen Prozess. Was passiert, wenn ich zurücktrete? Wenn ich nicht neues Öl ins Feuer schütte, in das Feuer meiner negativen Gedanken oder meiner negativen Gefühle. Und was muss ich tun, um zurücktreten zu können? Was ist die geschickteste Art und Weise, zurückzutreten? Ne? Sodass diese Tendenzen, diese Muster, die mich schon jetzt seit Jahren vielleicht verfolgen, dass sie wirklich zu einem Ende kommen können, dass ich wandeln kann zu mehr einem Gemüt, was sich mehr zur heilsamen, zur förderlichen Seite neigt. Also wir haben eine ganze Palette von und Möglichkeiten, wie wir die eigenen geistigen Prozesse betrachten, sowohl in der stillen Meditation, Hinwendung und Achtsamkeit und natürlich auch dann in der Betrachtung, in den weisen Erwägen, in der Reflexion. Es geht durchaus auch ums Denken natürlich. Buddha Dhamma ist nicht nur etwas, wo es darum geht, entweder überhaupt keine Gedanken mehr zu haben oder nur noch schöne Gedanken zu haben, sondern es geht darum natürlich auch, um unsere Gedanken zu benutzen, zu reflektieren, ne? Dass wir unsere Erfahrungen reflektieren können. Dass wir also merken können, wie steht es um die Beschaffenheit von gedanklichen und Gefühlsprozessen. Was ist meine Intervention? Ne? Was füge ich hinzu? Und wie bestärke ich immer wieder dasselbe Muster? Und welche Form des Hinzufügens oder des Dafür-Daseins, könnte man vielleicht besser sagen, führt mich aus dieser Sackgasse heraus. Es ist sehr hilfreich, in diesem Zusammenhang würde ich sagen, dass man sich etwas Struktur gibt im Leben, dass man also regelmäßig auf diese Dinge zurückkommt, das nicht nur dann und wann macht und wenn irgendwie die Umstände einen dazu einladen oder wenn es sehr brisant ist, wenn also die Negativität vielleicht, die wir erleben, so stark wird, dass man es einfach nicht ausweichen kann, sondern dass man es schon dann tut, wenn es einem wirklich eigentlich ganz gut geht und sich ganz gut fühlt, gerade dann. Ne? Ist auch ist oft so schön heiß, wenn also auch unser Geist entspannt ist, eine gewisse Gelassenheit in unserem Herzen ist, dann haben wir sehr gute Voraussetzungen, uns zu reflektieren, zu kontemplieren. Dann können wir viel besser, viel mehr inneren Raum, viel mehr Gelassenheit in uns um und eigentlich den Dingen, die mit unserem Leben konkret zu tun haben, mit unseren wiederkehrenden Erfahrungen zu tun haben. Wir können uns dann auf angemessene Art und Weise um sie kümmern. Sodass also die Herzensneigung wirklich langsam allmählich transformiert wird. Und wir dann wirklich den Sog des Dhamma, also den Sog der Wahrheit, mehr und mehr spüren, dass mehr und mehr für unsere Realität wird. Das ist eine neue Realität dann, die nichts zu tun hat mit diesen Tendenzen von Gier, Hass und Unwissenheit, den wir als eben sterbliche Individuen hier immer wieder aufgesessen sind, sondern die jenseits aller Impulse liegt, wo sich eben Daseinsdimensionen offenbaren können, die sehr für den normalen weltlichen Geist fast unvorstellbar sind, kann sich das gar nicht vorstellen, dass es solche Seinsweisen, Daseinsweisen gibt, ne, wo man einfach in Stille verweilt, in der Strahlkraft des eigenen Geistes, in der Entspannung, in der entspannten Haltung des eigenen Gewahrseins verweilt und sich auch an diesem, ne, Verweilen erfreut. Und diese Freude ist nicht irgendwie normale vielleicht Freude, die immer von ein bisschen Unruhe und Aufgeregtheit beseelt ist, sondern es ist eine sehr tiefe Freude. Und diese tiefe Freude wiederum gibt uns auf der positiven Seite jetzt Nahrung, ne, diesen Prozess so lange weiterzuführen, bis das Herz wirklich befreit ist. Bis also jegliche Schattenwesen, Dinge, die da irgendwo im Dunkeln noch rumoren und irgendwann dann vielleicht sich bemerkbar machen, bis die wirklich verschwunden sind. Dass unser Geist vollkommen klar ist und offen ist. Und die wirkliche Wahrheit, und was das wirklich wahr ist, was unterscheidet das von dem, was herkömmlich wahr ist, was wirklich da wahr ist, ist unveränderlich, ne? Es bewegt sich nicht. Es ist immer da. Deswegen hat der Buddha so mysteriöse Begriffe benutzt, um es zu beschreiben. Den Begriff Nibbana, den ihr alle kennt, oder Nirvana, oft beschrieben mit so einem bestimmten negativen Begriffen umschrieben, das Ungeborene, Ungeschaffene, Ungewordene. Ja, wenn wir das hören, denken wir, ja, was ist das denn? Wir haben eigentlich in der deutschen Sprache eine schöne Ausdrucksweise dafür. Es ist begrifflich nicht fassbar. Ne? Es entgeht unserem herkömmlichen Greifen mit dem Geist nach Objekten. Wir sind es so gewohnt, nach Objekten zu greifen, dass wir die anderen Dimensionen des Herzens, eben dass es nicht greifbar ist, natürlich dabei verpassen. Aber der Buddha sagte, wenn es eben dieses Ungeborene, Ungeschaffene, Ungewordene nicht gäbe, dann würde ich das auch nicht lehren. Aber da es dieses Ungeborene, Ungeschaffene, Ungewordene gibt, deswegen lehre ich das, deswegen lehre ich diesen achtfachen Pfad, der euch also dahin führen soll, dass dies also wirklich, ne, die Realität von jedem einzelnen Individuum werden kann. Ich denke, das ist eigentlich ein sehr schöner Punkt, immer wenn man so um diese etwas höhere Etage der Belehrung kommt, zu schließen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und